Lukas 13. Wir sind immer noch in diesem Kapitel. Ich möchte die Verse lesen. Lukas 13, Vers 26 bis 30. Die Überschrift über diesen Teil könnte man nennen: Vorgetäuschte Frömmigkeit führt ins Verderben. Dann werdet ihr anfangen zu sagen: Wir haben vor dir gegessen und getrunken, und auf unseren Gassen hast du gelehrt. Und er wird antworten: Ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird das Heulen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes seht, euch selbst aber hinausgestoßen. Und sie werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, und zu Tisch sitzen im Reich Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die werden Erste sein. Und es sind Erste, die werden Letzte sein. In diesem Kapitel 13, da finden wir ja alle großen Themen des Lukas-Evangeliums. Und wir müssen eigentlich sagen, generell die großen Themen, die wir in natürlich allen vier Evangelien finden. Die großen Themen, die der Herr Jesus in seinen direkten Reden der ganzen Menschheit verkündigt. Damals genau gleich wie heute. Er spricht ganz direkt. Das Wort Gottes ist ja von der ersten bis zur letzten Seite so überaus wertvoll. Aber mir ist neu aufgefallen, das Vorrecht, dass wir den Herrn direkt reden hören dürfen. Wie viele von uns haben sich schon gewünscht, damals gelebt zu haben, Jesus gesehen zu haben. Wie er wandelte als Mensch auf Erden. Und was wünschen wir uns vor allem? Auch wenn wir seine Stimme gehört hätten. Und wenn wir gehört hätten, was er gesagt hätte. Aber wir dürfen es hören. Wir haben so viel von seiner direkten Rede, Gott als Mensch in der direkten Rede. Der Lukas hat nicht aufgeschrieben und Jesus sagte, dass wir dieses und jedes tun sollten oder so handeln sollten. Nein, er hat gesagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, direkter kann man nicht eine direkte Rede wiedergeben, als wie sie in den Evangelien wiedergegeben ist von unserem Herrn. Und nehmen wir es als diese Direktheit. Wir tun gut daran, zu erzittern vor seinem Wort, ergriffen zu sein von seiner direkten Rede. Und diese großen Themen, die verkündigt der Herr in der direkten Rede. Die Sündhaftigkeit aller Menschen, ihre Verdorbenheit und Verlorenheit. Ein großes Thema in der Predigt des Herrn Jesus. Dann natürlich das Thema Buße, rettender, bleibender Glaube, wahre Nachfolge. Ein überaus großes Thema, auch in diesem Kapitel. Das Thema, die Unmöglichkeit für den Menschen, sich selber zu verbessern oder sich selber in das Reich Gottes hineinzuretten. Unmöglich für den Menschen. Aber das Thema der Fähigkeit, die Fähigkeit von Gott bekommen zu haben, zum Guten sich zu entscheiden. Sind wir uns das bewusst? Jeder Mensch hat von Gott die Fähigkeit bekommen, sich zum Guten, zum Richtigen zu entscheiden. Die Hilfe und die Rettung von Gott zu wollen. Die Rettung anzunehmen. Einen freien Willen zu haben dazu. Es stimmt nicht, dass der Mensch nicht diesen Willen hätte zu der Rettung. Es stimmt nicht. Es ist eine falsche Lehre. Der Herr lehrt es in diesem Kapitel selber, dass es um das Wollen geht. Ich habe euch, wie oft habe ich euch retten wollen, aber ihr habt nicht gewollt. Meinen wir eigentlich, ich sage so etwas und denke hinterhältig, ha, ihr habt gar nicht gekonnt. Das drückt diese Lehre aus, die sagt, der Mensch hat gar keinen freien Willen. Gemäß seines Martin Luthers. Nein, das stimmt nicht. So wichtig, dass wir die Tiefe davon erfassen. Das große Thema der Fähigkeit zu glauben. Auf die Verkündigung Jesu mit rettendem Glauben zu antworten. Jeder Mensch hat die Fähigkeit von Gott bekommen dazu. Nämlich den Gott geschuldeten Glauben ihm zu bringen. Wenn es Menschen gäbe, die hätten keine Möglichkeit zu glauben und Gott würde sie in die ewige Verdammnis schicken, dann wäre Gott ein Tyrann. Das ist er nicht. Die Fähigkeit einzugehen in die enge Pforte. Was für ein großes Thema für den Herrn Jesus. Die Fähigkeit einzugehen. Und daran sehen wir, dass das Eingehen durch die enge Pforte, das so viel Ringen und Kämpfen in der Seele des Menschen auslöst, dass dieses Ringen und Kämpfen kein Werk des Menschen ist, wie er sich die Errettung erreicht, sondern es ist die Gott geschuldete Antwort auf sein Erlösungswerk. Auf sein Verbluten am Kreuz für uns. Es ist geschuldet. Und wer nicht bereit ist, Gott Antwort zu geben auf dieses sein Werk, seine Erlösung, wer nicht bereit ist, durch die enge Pforte einzugehen, sein Blut wird auf ihm bleiben. Und Gott wird in allem Recht behalten, dass er so handelt. Und als weiteres großes Thema, das hier in unseren Versen angesprochen wird, die Tatsache der Hölle. Ein großes Thema. Der Herr Jesus hat viel über diese Tatsache gesprochen. Über die ewige Verdammnis. Unter anderem hier. Es gibt den Ort, es gibt die ewige Verdammnis bei vollem Bewusstsein, wie wir auch hier gleich gelesen haben. Bei vollem Bewusstsein. Für alle, die den Herrn Jesus und damit Gott verwerfen und verhöhnen. Oder auch einfach ihm den echten Glauben verweigern. Das heißt, die seinen Willen zwar kennen, ihn aber nicht tun. Die sein Wort kennen, ihm aber nicht gehorchen seinem Wort. Und damit sind nicht Kinder Gottes gemeint, die immer mal wieder versagen und in Sünde fallen und dann Buße tun und weiter auf dem schmalen Weg der Jesus-Nachfolge wandeln. Nicht diese sind gemeint. Aber beide Gruppen, diejenigen, die ihn ins Angesicht verhöhnen und zurückweisen, und diejenigen, die alles wissen und kennen, ihm aber den Gehorsam verweigern, beide Gruppen wird er gleich behandeln. Er wird sie wegschicken von seinem Angesicht, wie wir es hier gelesen haben, in das ewige Verderben. Das lesen wir ganz genau so direkt, zum Beispiel im 2. Thessalonicher 1, wollen die Stelle aufschlagen. 2. Thessalonicher 1. Vers 8 und 9. Paulus spricht davon, dass der Herr Jesus schon bald vom Himmel her kommen wird, sich offenbaren wird. In flammendem Feuer steht hier, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen. Das sind diejenigen, die ihm ins Angesicht spotten und verhöhnen und ihn zurückweisen. Und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Das sind die Menschen, die das Evangelium kennen. Vielleicht von Anfang bis Ende völlig kennen. Die vielleicht gläubig sein vorgegeben haben. Die eine Fassade aufgezogen haben, eine geistliche. Aber sie waren seinem Evangelium nicht gehorsam. Er wird sie gleich behandeln wie die anderen, die ihn ins Angesicht zurückgewiesen haben. Es sagt nämlich in Vers 9, diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben, vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft hinweg. Wir verstehen, warum dieses Thema für den Herrn Jesus so wichtig, so groß war. Das Thema der echten Nachfolge, der Preis der Nachfolge, das Thema der engen Pforte, das Thema der Aufrichtigkeit, wie es im Kapitel 14 nachher weitergehen wird, das Thema der richtigen Antwort geben auf seine Einladung. So wichtig war es dem Herrn. Ich bin ganz sicher, dass alle Menschen, die Jesus begegnet sind, körperlich begegnet sind, als er auf dieser Erde wandelte, die ihn gesehen haben, die ihn gehört haben, dass alle Menschen sofort merkten, dass er nicht ein gewöhnlicher Mensch ist. Glaubt ihr das auch, dass das so war? Dass alle Menschen das sofort wahrgenommen haben. Das ist nicht ein gewöhnlicher Mensch. Stellt euch vor, wenn schon wir als Kinder Gottes, als schwache Gefäße, ein Wohlgeruch Christi sein können unter dieser verdorbenen Welt, in dieser verdorbenen Welt. Wie viel mehr Gott selber, wenn er als Mensch wandelt auf dieser Erde. Und umso schwerwiegender ist die Sünde, ihn damals nicht angenommen zu haben. Umso schwerwiegender. Ab und zu haben ja Menschen auch gewagt, ihm eine Frage zu stellen. ganz abgesehen jetzt von den verdorbenen Pharisäern und ihrem bösen Herzen, um ihn zu fangen. Aber ab und zu haben Menschen gewagt, diesem Christus, diesem Messias, ihn überhaupt anzusprechen und ihm eine Frage zu stellen. Und eine der zwei wichtigsten Fragen, der sind wir ja begegnet in diesem Kapitel. Und die andere, die vielleicht wichtigste Frage, der werden wir begegnen im Kapitel 19, Vers 18, wo ein Mensch ihn fragt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Gerettet zu werden. Meister, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Der reiche Oberste. Und seine Antwort war genau die gleiche, die er dem Mann hier im Kapitel 13 gegeben hat, der ihn gefragt hat: Herr, wenn es wenige sind, die errettet werden, Fragezeichen. Er hat dem reichen Obersten eigentlich genau die gleiche Antwort gegeben, wie er hier gibt mit der engen Pforte. Er hat ihm im Prinzip gesagt: Lass deinen Eigenwillen fahren. Verkaufe alles, was du hast, du reicher Mann. Das ist alles dein eigener Wille, deine Einbildung. Verkaufe alles, was du hast. Und komm und folge mir nach. Das ist exakt genau dasselbe, was er hier in Kapitel 13 zur Antwort gibt. Ist es nicht erstaunlich, dass unser Herr, der höchste aller hohen Evangelisten, dass er ihm nicht antwortet: Ja, du musst einfach nur an Jesus glauben. Ist nicht erstaunlich? Ich bin froh, wenn mir jemand eine einzige Stelle zeigen kann, wo der Herr diese Antwort gibt. Er spricht vom Glauben. Aber immer in seiner umfassenden Form. Das ist auch der Grund, warum Paulus dem Kerkermeister dann so antworten kann: Hey Männer, liebe Brüder, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden. Weil der Herr Jesus aufgezeigt hat, was es bedeutet zu glauben. Eben. Was rettender Glaube ist. Darum kann Paulus das weiter hinten in der Bibel so formulieren. Aber wir müssen den Menschen sagen, was es heißt zu glauben. Wir sind in einem postchristlichen Zeit. Sie haben keine Ahnung. Und wir selber sind oft so wenig gegründet darin. Herr, sind es wenige, die gerettet werden. Der Herr geht ja hier nicht direkt auf die Anzahl ein. Aber er sagt es an anderen Stellen sehr deutlich, dass viele sich selber betrügen und sich Gott nicht wirklich beugen. Dass viele, die meinen, dazu zu gehören, zuvorderst zu sein, Letzte sein werden. An vielen Stellen. dass viele berufen sind, aber wenige auserwählt. Er ermahnt hier in Lukas 13 einmal mehr jeden seiner Zuhörer. Jeden Menschen ermahnt er hier, durch alle 20 Jahrhunderte hindurch ermahnt er hier. Bis zu uns hier und heute. Setze alles daran, zu den Geretteten zu gehören. Ringe danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Frage dich, sei ehrlich zu dir selber, werde ich vor verschlossener Tür stehen? Werde ich anklopfen müssen, weil der Herr Jesus mich nicht kennt? Als sein Kind, als sein Jünger, als sein Nachfolger? Oder weiß ich, wie Paulus, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die der Herr mir bald überreichen wird. Wie allen jenen, die sein Erscheinen, das heißt seine leibliche Wiederkunft, geliebt haben. Das heißt, darauf gewartet und entsprechend gelebt haben. 2. Timotheus 4, Vers 8. Weiß ich, dass mir der Eingang in die Ewigkeit reichlich gewährt werden wird? Wir können es wissen. Wir können es wissen. Ich möchte auch aus dem Kapitel, wo Yves schon gelesen hat, 2. Petrus 1, das noch lesen mit uns. Nach diesem ganzen Abschnitt, der ja ein großer Satz ist von Vers 3 an, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zu einem Gott wohlgefälligen Leben nötig ist. Und so weiter. Dann kommen die ganzen Ermahnungen, Ermutigungen, Anweisungen, wie wir jetzt dieses Leben in diese Kraft umsetzen. Und dann kommt Vers 10 und 11. Darum, Brüder, darum, liebe Geschwister, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Gemeint ist hier ein Fall, von dem man nicht mehr aufsteht. Nicht ein Fall, wie es uns oft passiert und wir dürfen wieder aufstehen. Vom griechischen Wort her. Es ist ein Fall, von dem man nie mehr aufsteht. Das ist ein großer Unterschied. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Und wir werden eine weit offene Tür erreichen, wenn wir die Augen für immer schließen. Da ist nichts, wo wir klopfen müssen. Ein reichlicher Eingang in sein Reich. Oh, wie ich das jedem von uns wünsche. Es ist eine Katastrophe, wenn jemand vor eine verschlossene Tür kommt. Auf der anderen Seite. Es ist so gut, dass wir wissen können um unsere Errettung, dass wir feste Heilsgewissheit haben können. 1. Johannes 5,13 sagt, weil wir mit rettendem und bleibendem Glauben an den Namen Jesus glauben. Darum können wir wissen. Wegen dem Namen Jesu können wir wissen und festschreiben. Wegen ihm, allein. Und dann können wir auch getrost wissen um die Kennzeichen der Geretteten, von denen wir ja viel gesprochen haben, aus den Johannesbriefen, wo es uns so deutlich vor Augen gestellt wird. Und dann werden wir verstehen, warum wir als Kinder Gottes zum Beispiel dieses aufrichtige Verlangen in uns haben, im Licht zu wandeln, Gemeinschaft zu haben mit dem Herrn und den Geschwistern im Licht. Auch wenn gerade da, in diesem Licht, so vieles von uns eben ans Licht kommt, das wir eigentlich verbergen möchten. Aber wir dürfen es ans Licht bringen. Ans Licht kommen lassen. Wir dürfen es bekennen und werden durch das Blut Jesu Christi befreit und gereinigt davon. Was für ein Vorrecht! Und dieses Verlangen sitzt in der Tiefe des echten Gläubigen. Wir erfahren nämlich genau da, in der Gemeinde, unter dem Wort Gottes, mit den Geschwistern, in der Gemeinschaft im Licht, genau da erfahren wir die Befreiung von Lasten. Wir erfahren da diese gewaltige Erquickung durch seinen Frieden, Ruhe für unsere Seelen. Genau da und nirgends sonst. Auch nicht aus der Ferne und nur von weitem hören. Da in der Gemeinschaft. Der Herr hat es so festgelegt. Ruhe für unsere Seelen. Ich will euch erquicken. Da wird das Wort schon gebraucht. Anapao. Das heißt, ich will euch Ruhe geben. Und es ist nicht das Katapao. Das bedeutet Ruhe von den Werken. Wir haben die Werke abgeschlossen, wir können Ruhe. Das Anapao meint das Ruhen in den Werken, in der Bedrängnis, in den Schwierigkeiten, in der Not, in der größten Not. Ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Welch ein wichtiges Kennzeichen des echten Gläubigen, seine Haltung zur Gemeinde, also zum Leib des Herrn, zum Tempel des Herrn. Ich möchte einfach dieses Kennzeichen noch einmal betonen. Ich habe es noch nicht gebührend gesagt in den letzten Predigten. Das Kennzeichen des echten Gläubigen, seine Haltung, seine wahre Haltung zur Gemeinde. Das zeigt sich zum Beispiel daran, der Entschiedene, der Entschlossene wird jede Gelegenheit nutzen zu kommen in die Gemeinschaft, ins Licht. Auch wenn er sich vielleicht hier und da noch durch Fehlverhalten abhalten lässt. Aber er erkennt es, er bereut es und lässt sich wiederherstellen und reinigen. Demgegenüber der Unentschiedene, Unentschlossene hingegen, er wird jede Gelegenheit nutzen, nicht zu kommen. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Jede Ausrede kommt gelegen, nicht zu kommen. Das verrät unsere Haltung zur Gemeinde. Und wenn er wieder kommt, kommt er unter Umständen nicht zerknirscht über sich selber, sondern mit frommer Fassade. Es ist mir ein großes Anliegen, diesen Punkt bei den Kennzeichen der echten Gläubigen nochmals zu betonen. Und wir wollen noch einmal Apostelgeschichte 2 aufschlagen. Apostelgeschichte 2, 42, dieser bekannte Vers. Was für ein gewaltiges Wirken Gottes in diesen Tagen dort in Jerusalem. An jenem Tag 3000 Seelen auf der Stelle bekehrt, durch die enge Pforte hindurchgegangen. Sie sind wiedergeboren worden. Sie sind getauft worden. Und dann kam die Routine. Dann kam Tag für Tag für Tag. Und was haben sie getan? Diese 3000 Seelen und die vielen, vielen weiteren, die in kürzester Folge hinzukamen. Sie blieben beständig. Oder sie harrten aus. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Das heißt, unter dem Wort Gottes. Sie blieben unter dem Wort Gottes. Sie blieben in der Gemeinschaft, von der wir gesprochen haben. Von der Gemeinschaft im Licht. Wo das Blut Jesu Christi uns reinigt von aller Sünde. Und sie blieben im Brotbrechen. Das spricht von dieser Herzensgemeinschaft mit dem Herrn und mit den Geschwistern. Und sie blieben in den Gebeten. Sie blieben. Und das war eine ganz spezielle Stimmung, muss da gewesen sein. Aber es ist die normale Stimmung, die im Tempel Gottes normalerweise ist. Das lesen wir im Kapitel 5, eine oder zwei Seiten weiter dann. Kapitel 5, Vers 12b und 13. Und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Das war ihr Gemeindegebäude damals. Von den übrigen aber wagte keiner sich ihnen anzuschließen. Von denen, die draußen waren, von den Ungläubigen, von den Religiösen nur, Juden, wagte keiner sich ihnen anzuschließen. Einfach mal so hineinzusitzen. Können wir uns das vorstellen? Wie spürbar die Gegenwart des Heiligen Gottes da war. Doch das Volk schätzte sie hoch. Das drückt etwas aus von dieser Gemeinschaft im Licht, von der wir im 1. Johannesbrief lesen. Und deshalb ist gerade dieses Verlangen zur Gemeinschaft, zur Gemeinde, ein derart kraftvolles und eindeutiges Kennzeichen, dass jemand durch die enge Pforte eingegangen ist und eine echte Wiedergeburt stattgefunden hat. Ich lese weiter in Lukas 13, Vers 28. Da wird das Heulen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham, Isaac und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes seht, euch selber aber hinausgestoßen. Hier ist das Totenreich gemeint. Wir können es durchaus die Hölle nennen. Das ist etwas schwierig mit den Begriffen. Aber es ist mit Sicherheit nicht der Feuersee gemeint, der erst nach dem allerletzten Gericht der Bestimmungsort der Ungläubigen sein wird. Hier im Totenreich, da bekommen wir Auskunft darüber, wie es dort sein wird. diejenigen, die Gott verworfen haben oder seinem Wort nicht gehorsam waren, sind nun auf ewig von Gott verworfen und getrennt. Aber sie können eine gewisse Zeit noch in das Reich Gottes sehen. Ist das nicht erstaunlich? Das steht da. Wenn ihr sie alle sehen werdet im Reich Gottes, wissen wir auch vom Bericht vom Herrn Jesus, der bald kommen wird, im Kapitel 16, vom reichen Mann. Er hat den Lazarus gesehen im Paradies, im Schoß Abrahams. Er hat ihn gesehen. Und genau das wird ihre Qualen, ihr Heulen noch verstärken. Die echten Gläubigen werden sie sehen, diejenigen, die sie so verachtet haben, weil sie nicht mitgeholfen haben bei ihrem zum Beispiel coolen Pop- und Partychristentum, weil sie nicht mitgeholfen haben bei der Weltverbrüderung, weil sie die Bibel so genommen haben, wie sie steht, weil sie so ernst genommen haben, diese Bibeltreuen. Sie werden sie sehen. Das Zähneknirschen, das spricht von Wut und von Hass auf den echten Herrn Jesus Christus, der Bibel, auf denjenigen der Bibel. Zähneknirschen. Daraus lernen wir, dass das Leiden der Hölle das Innere der Menschen nicht verändern wird. Nicht verändern. Vers 29. Und sie werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden und zu Tisch sitzen im Reich Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die werden Erste sein. Und es sind Erste, die werden Letzte sein. Und jetzt dürfen wir in das gewaltige Reich unseres Heilandes und Messias kurz hineinblicken hier. Und was sehen wir? Dieses gewaltige Eröffnungsessen des messianischen Reiches wird hier kurz beschrieben. Das Hochzeitsessen des Lammes auf dieser erneuerten Erde, die von Frieden und von Gerechtigkeit Jesu bedeckt sein wird wie mit Wasser, wird ziemlich anders sein als heute. Ziemlich anders. Und dieser Vers spricht nun von dem gewaltigen und unvorstellbaren Triumph unseres Heilandes. Die Gläubigen, die Geretteten aus allen zurückliegenden Jahrhunderten sind da bei diesem Essen. Auch wenn es wenige waren zur Zeit Jesu und vielleicht noch weniger sind in unserer Zeit und unserem Umfeld. Alle werden sie sich dort versammeln. Und sie kommen von überall her. Von Osten und von Westen, von Norden und von Süden. Auch andere Bibelstellen lassen uns ja einen Blick tun in diesen herrlichen, triumphalen Moment, wenn Christus sein Reich an sich nehmen wird. Und wenn er es befreit haben wird von allem Bösen und Verdorbenen, gereinigt haben wird, diese Welt. Wir wollen das auch noch aufschlagen. Es ist so glaubensstärkend und ermutigend, wenn wir das lesen in Offenbarung 11 zum Beispiel. Offenbarung 11, Vers 15 bis 17. Die siebte Posaune. Und der siebte Engel stieß in die Posaune. Da ertönten laute Stimmen im Himmel. Und die sprachen: Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Wir danken dir, o Herr Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst und der du kommst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Hier merken wir, dass sie Christus ansprechen, den Gott, den Allmächtigen. Christus. Was für ein gewaltiger Moment. Es ist nicht erstaunlich, dass es so früh in der Offenbarung kommt. Wir haben ja unsere großen Probleme mit der Chronologie der Offenbarung oft. Aber wenn man einige wichtige Grundsätze weiß, dann ist das überhaupt kein Problem, dass das hier schon genannt wird. Dieser letzte Triumph. Es ist die siebte Posaune. Und wir wissen, dass der Inhalt der siebten Posaune was ist? Die sieben Zornschalengerichte, die noch ausstehen. Also die siebte Posaune, wenn die erfüllt ist, ist gleichzeitig auch sind die sieben Zornschalengerichte erfüllt. Das ist der Grund, warum nach dem letzten Zornschalengericht es fast wortwörtlich gleichtönt und auch die gleichen Auswirkungen hat mit Blitze und Stimme und Donner und Erdbeben. Es leuchtet voraus. Es ist darin enthalten, in der siebten Posaune, dieser große, gewaltige Moment, wo Christus seine Macht an sich nehmen wird. Auf dieser Erde. Es steht hier die Königreiche der Welt. Und Kapitel 12 nebendran, Vers 10, da wird ein anderer Moment gezeigt, aber er hat mit demselben zu tun. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen. Im Himmel war die Stimme. Nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Hier lernen wir, dass zuerst der Himmel, der dritte Himmel, der Thron Gottes und seine Umgebung völlig wiederhergestellt wird, gereinigt wird. Wodurch? Indem das Satan das Zutritt verwehrt wird, den er jetzt noch hat. Er wird definitiv auf die Erde geworfen. Und von der Erde wird er im Abgrund fest gefangen sein. Und vom Abgrund, wenn er kurz losgelassen wird, wird er in den Feuersee gehen. Aber er hat von diesem Moment an keinen Zutritt mehr zum Thron Gottes. Was für ein Moment! Hören wir diesen Jubelruf. Nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Aber wehe der Erde, denn er weiß, dass er nur noch kurze Zeit hat, dort in dieser schrecklichen Zeit, die noch kommen wird. Und noch die letzte Stelle, dann wollen wir aufhören, Offenbarung 19. Dem Herr Jesus ist dieses Thema sehr wichtig. Darum lässt er uns in Lukas 13 so kurz hineinschauen in diesen Moment. Und sie werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden. Sein Triumph wird das sein. Und hier lesen wir in Offenbarung 19, Vers 6. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner, die sprachen, Halleluja, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend. Denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit oder die Gerechtigkeiten der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, Johannes, schreibe das auf. Glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind, eingeladen sind und auch wirklich da sind. Es sind diejenigen aus Vers 29, die kommen von Osten und von Westen. Denn dieses Hochzeitsmahl wird auf der Erde stattfinden, nicht im Himmel, auf dieser Erde. Ja, wahrhaftig, glückselig, wer zu diesem Essen eingeladen ist. Und noch viel mehr glückselig, wer zur Braut Christi gehören darf an diesem Hochzeitsessen. Sind wir nicht überaus bevorzugt? Überaus bevorzugt. Wir sind eingeladen. Wir sind gerufen. Viele von uns gehören zu den Auserwählten. Und wir dürfen als Braut Christi teilnehmen an diesem Hochzeitsmahl, das der Herr uns hier zeigt. Aber er muss es mit der Ermahnung abschließen. Es sind Erste, die werden Letzte sein. Und es ist nicht das letzte Mal, dass er das tut. Sogleich im nächsten Kapitel wird es wiederkommen. Da wird genau dieses Hochzeitsmahl noch einmal gezeigt, wo hohe Gäste eingeladen werden, aus Erkorene, besonders VIP-Personen offenbar. Die werden eingeladen. Und der Erste hat einen Acker gekauft. Kommt nicht. Der Zweite hat neue Ochsen. Kommt nicht. Der Dritte hat geheiratet. Kommt nicht. Da wurde der Hausherr zornig. Da wurde er zornig. Und er sagt uns heute, geht schnell hinaus auf die Gassen und Plätze der Stadt und führt die Armen und Krüppel und Lahmen und Blinden herein. Ich kann euch sagen, genau so wird es sein. Die Letzten, die Hinterletzten werden die Ersten sein. Sehen wir uns vor, wir, die Bevorzugten, sehen wir uns vor. Nehmen wir unseren Herrn ernst, so ernst wie es ist. Überdenken wir unser Leben, unsere Prioritäten. Gehört ihm wirklich alles? Mein ganzer Wille? Er ist sehr langmütig und gnädig und treu, unser Herr. Er will uns helfen. Er will uns führen zu sich, näher führen zu sich. Amen. Ich bete noch. Herr, wir beugen uns vor dir, vor deinem Wort. Wir beten dich an. Du allein bist Herr und König. Du allein bist würdig, angebetet zu werden. Und Herr, ich habe einen großen Wunsch, dass jedes von unserem Leben Anbetung Gottes ist. so wie wir es gehört haben, auch von Abraham, wie seine Anbetung ausgesehen hat. Herr, bitte hilf du, stärke du ein jedes, stärke du uns, jedes Einzelne, dass wir zu Entschlossenen werden, die nichts so schnell aus der Bahn wirft und so schnell ablenkt. Herr, hilf du uns, wir wollen vorwärts gehen für dich. Ja, Herr, wir wollen eilen und die Menschen rufen. Und wenn es die Armen und die Krüppel und die Letzten sind. O Herr, wirke du, gebrauche du uns, mach uns würdig, deine Diener zu sein, Herr, auch in dieser kommenden Zeit. Amen.